Heute soll das Thema Die Linke sein. Gemeint ist damit in erster Linie diese neue Partei. Meine Ausführungen könnten aber auch anderen was zu denken geben vielleicht. Wir haben das ja programmatisch unterschrieben mit das trostlose Angebot an Geschädigte, sie politisch zu betreuen und zu vertreten. Dazu möchte ich was ausführen und zur Diskussion stellen, warum wir diese Auffassung haben. Und ich will nicht mich gleich am Anfang darauf einschießen, dass das so ärmlich niedrig ist, wo die Linke das Fordern für die überhaupt anfängt, das Fordern anfängt, also Mindestlohn 8 Euro plus und sowas, die sie vertreten will. Ich will die Sache ein bisschen anders angehen. Wenn wir überhaupt mal diese Sache vorknüpfen, dass man zu den sozialen Schadensfällen in dieser Gesellschaft sich politisch so hinstellt und sagt, die muss man doch durch Politik betreuen, die muss man doch in der Politik vertreten. Das hat Tradition. Das hat einen Namen. Das ist eigentlich Sozialdemokratie. Und es ist auch so, dass die Linke sich aufstellt und sagt, sie will diese Tradition fortsetzen. Und sie tut es auch. Und zwar ganz nach der schlechten Konsequenz der Sozialdemokratie. Historisch hat sich die Sozialdemokratie mal mit Folgendem aufgebaut. Sie hat eine Kombination zu ihrer politischen Linie gemacht, die hieß, sie kämpft gegen die Verelendung und Ausbeutung der Proletarier, organisiert auch deren Kämpfe, und sie tut das, indem sie für die staatsbürgerliche Anerkennung der Proletarier im Staat kämpft. Diese Kombination, Kampf gegen die Ausbeutung und Verelendung und Kampf für die staatsbürgerliche Anerkennung der Lohnabhängigen im Staat und für ihre Vertretung im Staat, hat sich ziemlich schnell als ein großer Widerspruch ganz praktisch herausgestellt und die Sozialdemokratie immer vor Entscheidungsfragen, genau genommen im Prinzip immer vor eine Entscheidungsfrage gestellt. Dass die Sozialdemokratie historisch auf dieses Kombinat gekommen ist, dafür gibt es nachvollziehbare Gründe. Die hatte es damals ohne Zweifel mit einem Staat zu tun, als sie historisch angetreten ist. Der war schon das, was der Marx mal gehässig gesagt hat, der Ausschuss der herrschenden Klasse und sonst nichts. Der leitende, geschäftsführende Ausschuss der herrschenden Klassen. Und der hat jede Sorte von Widerstand der Lohnabhängigen direkt als Staatsfeindschaft bekämpft. So was hieße heute Terrorismus und Terrorismusbekämpfung. Und von diesem Standpunkt aus oder von dieser Erfahrung aus kam es eben zu der Überlegung, ein solches Kombinat als politische Linie zu machen, kämpfen gegen die Verelendung und Ausbeutung der Lohnabhängigen und unter anderem deswegen und dafür kämpfen, für die staatsbürgerliche Anerkennung der Proletarier im Staat und ihre Vertretung. Man muss sagen, das Letztere hat die Sozialdemokratie doch auch wirklich erfolgreich durchgesetzt. Die Anerkennung aller im Staate, aller Bürger im Staate, ist durchgesetzt. Auch der Eigentumslosen, der Lohnabhängigen als Staatsbürger, das ist durchgesetzt. Es gibt gesetzlich gesicherte Rechte auch für Lohnabhängige, nicht nur für die Eigentümerklassen. Die Demokratisierung des Staates kann sich die Sozialdemokratie durchaus historisch zu einem guten Teil gutschreiben. Seither ist doch aber, und das ist jetzt schon eine ziemlich lange Zeit so, zu besichtigen, dass die staatsbürgerliche Anerkennung der Proletarier und das Einräumen von Rechten auch für die Lohnabhängigen überhaupt nicht identisch ist damit, was das andere Kampfziel war. Dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, dass damit die Ausbeutung ans Ende gekommen ist, dass damit Schluss wäre mit Verelendungstendenzen oder wie man heute sagt, Prekarisierungstendenzen in dieser breiten Mehrheit der Bevölkerung. Dass damit Schluss wäre mit der Schädigung der Menschen durch imperialistische Politik des Staates. Alles nicht der Fall.
Also muss ja schon im Ausgangspunkt der Standpunkt gewesen sein. Lohnabhängige sollen als solche im Kapitalismus überleben können. Das kann nicht im Ernst der Standpunkt gewesen sein, im Grund der materiellen Drangsal der Leute darum auf den Boden zu erziehen.
Ach, manchmal gibt es auch Widersprüche in der Geschichte. Ich will es erstmal so sagen, was jetzt der Stand ist. Und der Stand ist auch einfach dafür zuständig, wenn es nicht so wäre, wenn die staatsbürgerliche Anerkennung mit dem Ende des materiellen Schadens verbunden wäre, dann hätte die Linke heutzutage ja gar nichts zu tun, dann müsste sie ja erst gar nicht antreten. Jetzt auf deine Intervention. Ich habe ja schon gesagt, dieser Widerspruch in der Linie der Sozialdemokratie hat sich immerzu als Entscheidungsfrage an die Sozialdemokratie gestellt. Das heißt, hat sich. Er wurde ihr als Entscheidungsfrage gestellt. Von oben. Und die Sozialdemokratie hat sich Schritt für Schritt entschieden. Sie hat sich Schritt für Schritt entschieden, dass sie in ihrem Kampf für die staatsbürgerliche Anerkennung der Lohnabhängigen im Staat und für ihre Vertretung durch die Sozialdemokratische Partei dann eben Schritt für Schritt auch nur solche Anliegen der arbeitenden Bevölkerung, wie die dann hießen, im Staate überhaupt anmeldet, die verträglich sind mit den Staatsnotwendigkeiten des existierenden Staats. Und sie hat sich sogar Schritt für Schritt dafür entschieden, dass wenn sie um die politische Vertretung der Lohnabhängigen in diesem Staat kämpft, sie die Staatsnotwendigkeiten dieses Staates selber anerkennen muss und vertreten muss und durchführen muss. Das hat schon seine Zeit gedauert, aber nach einigen Jahrzehnten zum Beispiel hat dann der Sozialdemokratie eingeleuchtet, jetzt wo sie die Lohnabhängigen auch im Vaterland als anerkannte Bürger untergebracht hätte, können sie dem Kaiser auch Kriegskredite genehmigen. Und als sie dann selber an der Regierung nach dem Ersten Weltkrieg war, hat er auch eingeleuchtet, dass dieser Staat eine Verteidigung auch gegen Arbeiteraufstände wert wäre und hat ihr Noske ins Feld geschickt, genau genommen dessen schlechter Truppen. So viel mal zur Tradition, in die Linke eintritt. diese neue Partei. Und das tut sie ja erklärtermaßen. Übrigens, erklärtermaßen tritt sie nicht ein in eine sozialdemokratische Tradition von 1920, sondern sie sagt, sie ist fällig geworden, sozusagen von der Geschichte fällig geworden, seit die Sozialdemokratische Partei Deutschlands unter Schröder mit der Agenda 2010 sozialdemokratische Positionen der Jetztzeit geräumt hat. So sagt das der Gysi richtig programmatisch. Die SPD hat mit der Agenda 2010 einen Bruch vollzogen. Dieser Bruch führte jetzt zur Gründung der WASG. Der Bruch bestand darin, dass sie Ja gesagt hat zum völkerrechtswidrigen Krieg gegen Jugoslawien. Der Bruch bestand darin, dass sie sich plötzlich entschied, in einem Maße, wie es sich Helmut Kohl nie getraut hätte, also unter dem wäre die Linke noch nicht möglich gewesen, das muss man der Ehrlichkeit halber hinzufügen, Steuergeschenke an die Kapitalgesellschaften, die Vermögenden und die Besserverdienenden zu machen und sich gleichzeitig, nicht etwa 10 Jahre später, gleichzeitig umzudrehen und den Rentnerinnen und Rentnern, den Arbeitslosen und Kranken mitzuteilen, dass man für sie deutlich weniger hätte. Das hat mit sozialer Demokratie gar nichts zu tun. Also die definieren sich selber als ein historischer Lückenbüßer für eine Position der Sozialdemokratie, die sie unter Schröder geräumt hätte. Gut, schauen wir uns diese Partei mal an. Ich fange erstmal mit dem Innenpolitischen an, was die sich vornimmt. Weil ich es hinterher abschließend kommentieren will, eine Parole drüber, die die selber sagen. Der Lafontaine sagt, diese Partei steht für Freiheit durch Sozialismus. Gehen wir die Sache mal so an. Es gibt wirklich was Besonderes an dieser Partei. Die unterscheidet sich von den anderen Parteien. Alle Parteien reden derzeit vom Aufschwung in Deutschland. Vom Erfolg des Kapitals, vom Wachstum, vom Erfolg für die Nation als Kapitalstandort. Alle reden davon, die Linke nicht. Die Linke setzt sich ab und spricht von den Opfern. Von den Rentnerinnen und Rentnern, von den prekär Beschäftigten, von Niedriglöhnern, von Hartz-IV-Lern, Armutsrentnern, von Familien, die unter die Räder kommen, von Kindern, die in Kinderarmut und Verlollerung hineingeraten. Mit so einer Schadensbilanz tritt diese Partei dauernd an. Und wenn man die Schadensbilanz mal sich so vorlegt, dann könnte man glattweg auf umstürzlerische Schlüsse kommen. Die angesprochenen Opfer haben nämlich alle eine Gemeinsamkeit. So bunt wie das Bild da aufgemacht ist, ist es eigentlich eine ganz schlichte sozialpolitisch, sozialökonomische Gemeinsamkeit. Alle diese Leute leben entweder direkt von Lohneinkommen oder sind indirekt lohnabhängig, indem sie nämlich von sozialen Leistungen leben müssen, die aus dem Lohntopf der Beschäftigten abgezweigt werden. Man könnte also schlicht zusammenfassen, beim Aufschwung des Kapitals geht es denen, die von Lohn abhängig sind, schlecht. Und aus dieser Gemeinsamkeit ein bisschen weiter gedacht, wäre man auch schnell, sagen wir mal zumindest bei einem Vorbegriff eines Grundes dieser Sache. Es ist doch so, dass der Aufschwung des Kapitals nun mal gemacht wird mit der Arbeit von Lohnabhängigen, die viel leisten müssen und möglichst wenig kosten sollen, damit der Aufschwung des Kapitals, die Gewinne, zustande kommen. Aufschwung des Kapitals wird auf Kosten der Lohnabhängigen gemacht werden. Solche Überlegungen findet die Linke offenbar unpraktisch. Sie legt sie weg. Die Linke spricht zwar die Ausgenutzten und Ausgeschlossenen in dieser Gesellschaft erstmal in erster Linie an, aber nicht um sie aufzuhetzen. Sie spricht sie an, indem sie sie als arme Leute fasst, als ohnmächtige Leute fasst, die nur eins wollen können, die nur eins machen können. Sie brauchen Hilfe. So sprechen Sie sie an. Sie brauchen Hilfe und Sie machen die Antwort darauf, die Leute brauchen Hilfe, wodurch? Durch Politik. Und das ist schon eine ziemlich große Festlegung. Es rettet uns nur ein höheres Wesen. Der Staat und das Geld von oben. Und das hat zwei Abteilungen, eben das Schadensfälle betreuen und das Schadensfälle vertreten, und die will ich mal einzeln durchgehen. Da kommen Leute unter dem staatlichen Regieren zu Schaden. Das Geld reicht nicht, die Leistungen sind schwer zu verknüpfen. Zu verkraften, die man bringen muss. Manche kommen richtig ins Elend. Die kommen unter staatlichem Regieren zu einem solchen Schaden. Und es ist ziemlich bekannt, dass diese Zustände im Breitenvolk vorhanden sind. Und jede Partei, eigentlich noch jede Partei, wirkt dann bei diesen Leuten damit, dass aus diesen Schäden unterm Regieren mehr regieren. Das wäre, was sie brauchen. Natürlich Besseres als das, wie es jetzt ist. Die Leute sollen folgern. Sie brauchen wegen der Schäden, die sie sich unterm Regieren des Staates zuziehen, mehr Regieren und mehr Staat. Da unterscheidet sich die Linke gar nicht mit ihrem Angebot. Sie macht aber einen Unterschied auf, und der besteht darin, dass sie sagt, die brauchen Staat und Politik in einer ganz besonderen Eigenschaft, die brauchen soziale Politik. Programmatisch sagt der Lafontaine, wir sind die Partei des Sozialstaates. Und da setzen sie sich dann tatsächlich ein Stück weit von den anderen Parteien ab, die natürlich auch alle einen Sozialminister kennen. Aber sozusagen, Sozialstaat ist die erste und wichtige Linie in der staatlichen Politik, ist schon eine Besonderheit dieser Partei. Was ist das für ein Angebot? Es richtet sich an Leute, die sind betroffen von Armut, die sind betroffen von Arbeitslosigkeit. Wer hinhört, merkt, es gibt überhaupt keine politische Kraft im Lande, die zu Armut und Arbeitslosigkeit sagt, das ist gut so. Eigentlich jede politische Kraft sagt dazu, das ist ein Missstand. Manche sagen sogar, das ist ein Skandal. Wenn immer eine Armut und Arbeitslosigkeit so aufgegriffen wird, hat das was Doppeldeutiges. Einerseits sagt es schon, hier liegt sowas wie die politische Pflicht vor, etwas dagegen zu tun. Andererseits hat es das theoretische Ansicht zu sagen, Armut und Arbeitslosigkeit gehört eigentlich zu unserer Gesellschaft nicht dazu. Das ist mein Missstand. Ist so etwas, was es leider aber eigentlich nicht dazugehörig am Rand dieser Gesellschaft gibt, ist ein Unterschichtenproblem, ist eine Abweichung von dem, was eigentlich die Prinzipien unserer Gesellschaft sind und schon gleich nicht notwendig in dieser unserer Gesellschaft. Und in diesem Kanon, da dass Armut und Arbeitslosigkeit eigentlich nicht sich gehören in dieser Gesellschaft, stimmt auch die Linke an. Übrigens gerade da, wo die manchmal so frech schimpfen. Also das kennt ihr wahrscheinlich, das ist auch sehr populär, dieses Geschimpfe. Ungeheuerlich, wie kann das sein? Die Armen werden immer ärmer, die Reichen werden immer reicher. Empört ist es schon, aber die Empörung hat einen ganz falschen Schlag. Es ist nämlich eine Empörung im Tonfall, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das gehört doch hier nicht hin. Ich bin im falschen Theater und nicht in dem ich mich eigentlich wohlfühlen möchte. Das ist die Empörung. Die Armen werden immer ärmer, die Reichen immer reicher, die Sache in die Ecke eines Missstands, einer eigentlich zu dieser Gesellschaft nicht dazugehörigen Unerscheinung schiebt. Unterstellt so etwas wie einen gesellschaftlichen Konsens, an den da appelliert wird mit dieser empörten Aufschrei. Wir leben doch eigentlich in einem Laden, da geht es um Zusammenarbeit aller und um Ausgleich zwischen allen. Und das ist einfach eine Unwahrheit über dieses Land und über sein Gesellschaftssystem. Die Reichen werden immer reicher. Ja, das ist das Prinzip des Reichtums in einem Kapitalismus. Da ist Reichtum Kapital und der ist für gar nichts anderes da, als ihn einzusetzen dafür, dass er mehr wird. Und dann werden natürlich die, die ihn als Reichtum besitzen, die Eigentümer reicher. Und die anderen, die nicht zu den Eigentümern gehören, sind eben diejenigen, die fürs Produzieren von mehr Reichtum zuständig sind, das sind die Lohnabhängigen, die zählen bei dieser Vermehrung des Reichtums mit ihren Einkommen als Kosten und die Kosten müssen sinken. Das ist gesellschaftlicher Zweck und nicht Missstand. Deswegen übrigens fängt Armut doch auch gar nicht da an, wo diese Missstandsdenker, die Linken inklusive, sie in erster Hinsicht immer hinordnen, an den Rändern, an der Unterschicht. Es ist kein Randphänomen, sondern diese schlichte Scheidung zwischen Eigentum und Eigentumslosen. Da gibt es eine gewisse Gemeinsamkeit also im Parteienspektrum, in dieser falschen Darstellung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und alle politischen Kräfte in diesem Land ziehen aus Armut und Arbeitslosigkeit politische Lehren, die sie dann vortragen und denen man folgen soll. Alle staatstragenden bürgerlichen Parteien legen einem vor, aus dem von ihnen auch als Missstand dargestellten Zustand von Armut und Arbeitslosigkeit folgt doch wohl, dass das Wachstum der Wirtschaft zu klein ist, um alle Leute zu beschäftigen. Was also brauchen die Armen und die Arbeitslosen? Die Förderung der Unternehmen beim Wachstum machen, beim Gewinne machen, damit sie Arme und Arbeitslose in Dienst nehmen können. Das ist die übliche Logik, die einem vorgelegt wird. Da gibt es jetzt eine gewisse Abgrenzung der Linken. Die zeigen mit dem Finger auf die Armen und die Arbeitslosen, sagen auch, wie die anderen, das sei ein Missstand, sagen jetzt aber, diesen Missstand kann diese Gesellschaft gar nicht einfach mit Markt- und Privatwirtschaft beikommen. Ganz radikale Theoretiker sagen sogar, in dieser Frage des Beseitigens von Armut und Arbeitslosigkeit versagt dieses System, liegt ein Systemversagen von Markt und Wachstum und freiem Unternehmertum und Privatwirtschaft notorisch vor. Das ist eine radikalere Fassung des Abweichungsgedankens, aber er liegt radikal daneben. Er misst nämlich die Produktionsweise an dem vorgegebenen Ziel Armutsbeseitigung und behauptet, daran täte der Kapitalismus, wenn Sie ganz radikal sind, Kapitalismus, die anderen sagen Privatwirtschaft, versagen. Mit dem Versagen, wie gesagt, mit dieser Fassung, die Wirtschaft produziert nicht Armut und Arbeitslosigkeit, sondern sie versagt bei ihrer Beseitigung, liegt die linke Partei im Konsens der falschen Auffassung über diese Gesellschaft. Mit dem, das System sei so, dass es als Privatwirtschaft in der Frage versagen würde, sind sie radikaler als die anderen. Und vor allen Dingen sind sie auf eine Fortsetzung des Gedankens, auf eine politische Konsequenz aus. Damit legitimieren sie ihre Forderung, also müsste wer anderes die Aufgabe übernehmen, der Staat müsste in die Lücke springen, das System versagen, durch soziale Kompensation als Staatshandeln wieder gut machen. Er müsse kompensieren, was die private Marktwirtschaft nicht schaffe. Und das ist die nächste Unwahrheit in der politischen Auffassung über diesen Laden. Nämlich jetzt eine Unwahrheit über den Staat. Der Staat ist doch nicht der Wiedergutmacher der sozialen Verhältnisse einer marktwirtschaftlichen Produktionsweise, die er selber anrichtet. Er hat doch mit seiner prinzipiellen Rechtsordnung des Eigentums die Scheidung der Menschheit in Eigentümer, die immer reicher werden, und Eigentumslose, die von denen in Sachen Geld verdienen, als Lohnabhängige abhängig sind, herbeigeführt. Dann ist er doch nicht der, der das wieder gut macht. Er hat doch die Unternehmer zu den einzig zulässigen Kommandeuren über alles Arbeiten und damit über alle Einkommensquellen in dieser Produktionsweise ermächtigt, qua Recht. Und also ist er Miturheber des Zustands, dass dann Unternehmer entscheiden, wie viele Arbeitsplätze für sie überhaupt rentabel sind und welche Leute sie alle als Arbeitslose herausrationalisieren oder erst gar nicht in Dienst nehmen. Der wird hier dargestellt als der Wiedergutmacher der Zustände, die er in Wirklichkeit urheberisch zustande bringt. Gut, so viel zu der falschen Auffassung. Dieser Laden wäre darin zu kritisieren, dass er an der Armutsbewältigung, Armutsbeseitigung versagt. Wenn man sich die Linke jetzt selber anguckt, worauf sie politisch hinaus will, ist dann Beseitigung der Armut auch bei dieser Partei gar nicht das Anliegen. Ist das auch gar nicht deren Linie, was die anbieten und programmatisch vertreten, ist Betreuung der Armut. Durch Sozialstaat. Was bei denen die Problemdefinition ist, heißt, schlimm an der Armut ist, wenn sie ohne fehlende soziale Stütze durch die Sozialpolitik ist. Das ist eigentlich bei denen Armut. Die Linke definiert streng genommen, wenn man genau hinguckt, Armut als Abwesenheit von sozialer Unterstützung. Eine Zeit lang habe ich mich über deren Parole zu Hartz IV, Armut qua Gesetz, ein bisschen gefreut. Die meinen damit aber gar nicht, da hat sich der deutsche Staat allen Ernstes seinen Sozialstaat vorgeknöpft, hat in ihm eine große Manövriermasse zum Senken des nationalen Lohnniveaus entdeckt und hat dann per Gesetz diese Verbilligung der Arbeitsbevölkerung, also ihre Verarmung, beschlossen. Die meinen gar nicht eine solche Tat, schon gleich nicht eine solche von einer Standortpolitik angeleitete, richtig zweckmäßige Tat. Armut qua Gesetz meinen die, der Staat hat einfach seine politische Verantwortung von einem Tag auf den anderen gesetzlich nicht mehr wahrgenommen. Der hat Gesetze abgebaut. Unterlassung ist der Vorwurf. Mit dieser Definition, das Schlimme an der Armut ist dann eingetreten, wenn sie sozial nicht mehr betreut wird. Vom Staat nicht mehr sozialstaatlich betreut wird, leitet die linke Partei zwei schlechte politische Konsequenzen ein. Die erste schlechte Konsequenz ist eigentlich von mir schon angesprochen. Die ist Sozialstaat. Was die Linke fordert, bestenfalls fordert, ist Sozialstaat. Und Sozialstaat ist ein Arrangement mit Armut. Und zwar ein Arrangement mit Armut als Dauerzustand. Man muss der Linken attestieren, dass sie in dieser Forderung Armut, also braucht Sozialstaat, im heutigen politischen Spektrum fast schon radikal ist, weil ihr eben Armut schon als Argument für dann braucht soziale Stütze reicht. Da stellt sie sich auf, als wie die sich selber nennen, der Maurer, der ist der SPD-Überläufer zu den Linken, hat die so genannt, als Partei der Kümmerer und sagen, wo es Arme gibt, da muss der Staat mit sozialer Unterstützung herbei, weil die arm sind. Und da trennen sie sich ein Stückchen von der bürgerlichen Parteienkonkurrenz, die bei der sozialen Betreuung der Armut immer gleich, übrigens wahrheitsgemäßer, an das Funktionale des Sozialstaats in diesem Staat und in diesem System denken. Der die Armen nie betreut, weil sie arm sind, sondern weil er was von denen will. Die denken immer beim Sozialstaat an den Funktionalismus des Sozialstaats, dass der für die Herstellung einer Arbeiterbevölkerung da ist, dass er für den Erhalt einer brauchbaren Arbeiterbevölkerung da ist, fürs Wachstum, für den Staat. Und davon lebt im Übrigen auch die so unerbittliche Reformlogik aller Parteikonkurrenten der Linken. Da kommt die her, dass die alle anderen Parteien auf den Sozialstaat schauen und sagen, da gibt es ja Zuwendungen an arme Leute, die bewirken gar nicht mehr ertragreichen Dienst dieser Leute am Wachstum. Das sind ja bloß Zuwendungen. Ja, dann sind sie aber auch bloß Kosten. Dann sind sie sich nicht nützlich fürs Wachstum, sondern dann sind sie schädlich fürs Wachstum. Dann, heißt die Logik, sind sie sogar letztlich eigentlich schädlich für die armen Leute selber. Denn dann werden ja die Unternehmen in ihrer Wachstumskraft auch als Arbeitgeber geschwächt. Die ganz hässlichen Funktionalisten des Sozialstaats in der Parteienkonkurrenz sagen dann, und außerdem lähmen die den Arbeitswillen der armen Leute, statt ihn zu fördern. Also muss das Zeug weg. Ja, demgegenüber muss man schon mal sagen, ist dieser Standpunkt der linken Partei, sich dauerhaft auf Betreuung der Armut, weil sie Armut ist, einzustellen, fast schon radikal. Es hat aber auf der anderen Seite eben das, die Linke belässt es auch ganz bei der ganz grundsätzlichen Schäbigkeit des Sozialstaats. Das ist eigentlich mein Argument gegen Sie. Noch vor allen quantitativen Mickrigkeiten. Das Schäbige am Sozialstaat ist eben das. Er macht die Betreuung der Armen in ihrer Armut. Er unterstützt sie im Zurechtkommen, im Aushalten der Armut, die dadurch nicht beseitigt wird, sondern auf ihre Schultern gelegt wird. Der Sozialstaat unterstützt die Lohnabhängigen in ihrer Abhängigkeit, hält sie dazu an, unterstützt sie manchmal sogar. Jedes Arbeitsangebot des Kapitals koste es sie, was es wolle, anzunehmen. Dieses Schäbige am Sozialstaat, das führt dann zu solchen Sprachdenkmälern, die das bei den Linken ausdrücken, was sie da eigentlich sich vornehmen, wie: Wir verlangen eine armutsfeste Rente. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, was das für eine Überlegung ist. Das ist die Überlegung, wir gehen davon aus, dass die Leute, die von Lohn leben müssen und die Rentenbeitragszahler sind, auf Dauer arm sind, wahrscheinlich sogar ärmer werden. Das können wir nicht beseitigen, dazu stellen wir uns wie zum Regenwetter. Aber da muss man doch politisch dafür sorgen, dass trotz dieser Verelendung der arbeitenden Klasse noch irgendeine Rente für die ausgedienten Dackel rauskommt. Ja, das ist eigentlich der sozialpolitische Zynismus in seiner ganzen Schäbigkeit. Das schließt übrigens auch ein, und bei der Linken ist es so, dass die Betreuung der Armen immer genau auf dem gerade angerichteten Stand der Schädigung und Verarmung ansetzt. Da kommt es her. Die Unternehmer haben in ihrer Konkurrenz mit dem Mittel der Lohnsenkung, in ihrer Konkurrenz untereinander mit Lohnsenkung und unter tatkräftiger Betreuung der Standortpolitik Deutschlands es dazu gebracht, dass es eine Abwärtsspirale des Lohns in Deutschland gibt. Das ist der ansehbare Zustand der arbeitenden Klasse in Deutschland. Und was sagt dann eine Linke? Sie geht davon aus, und da kommt die Forderung her, aber eine Grenze muss es doch geben. So kommt eine linke Partei auf die Idee, Mindestlohn zu fordern. Man geht davon aus, dass der Lohn für alle abstürzt und sagt, aber ein Ende der Sendung vielleicht doch so 8 und? Daraus ziehe ich den Schluss, dass für diese linke Partei eine Verelendungstendenz dann eben doch kein Skandal ist, wenn sie sozialpolitisch betreut wird. Die zweite schlechte Konsequenz will ich nur kurz andeuten, die aus dieser Auffassung: Das Schlechte an der Armut ist, wenn sie nicht sozialpolitisch betreut wird, dann ist sie eigentlich erst Armut folgt. Die zweite schlechte Konsequenz daraus ist, dass daraus sehr schnell ein ziemlich zutrauliches Verhältnis zum kapitalistischen Reichtum folgt. Das hört sich so frech an, wenn Linke dann an der Stelle sagen, das Geld ist doch da. Man kann doch was für die Armen tun, das Geld ist doch da. Das klingt frech. Aber diese freche Forderung nach ein bisschen Umverteilung aus den Kassen der Reichen in den Sozialstaat ist der erste Schritt zu einem ziemlich zutraulichen Verhältnis zum Reichtum der Reichen. Dann gibt es nämlich plötzlich eine gute Verwendung für den. dann muss es den auch geben. Das wäre dem Marx nicht passiert. Der hat den Reichtum der herrschenden Klasse die feindliche Macht genannt. Wenn man das also mal materiell begutachtet, was die Linke da den anbietet, die sie anspricht, dann verspricht die linke Partei den Leuten den Inbegriff der sozialen Lüge. Der Inbegriff der sozialen Lüge ist, es gäbe für Leute, wenn sie staatlich betreut sind, eine Sicherheit in der politökonomisch systembedingten existenziellen Unsicherheit. Die Wahrheit ist es nie. Sozialstaatlich betreute Armut ist in der praktischen Wahrheit der permanente Kampf ums Zurechtkommen mit zu wenig. Die soziale Lüge sagt, betreut, hast du deine Planungssicherheit. Wenn das das materielle Substrat des Angebots ist, erlaube ich mir einen Schluss, der dann aber auch ganz leicht als Zitat zu belegen geht. Das legt nahe, dass die materielle Lage der Betroffenen gar nicht so recht das Maß des sozialen Forderns dieser Partei ist. Dass sie gar nicht daran Maß nimmt, kommen die dann gut über die Runden. Das Maß, an der diese Partei ihre sozialen Forderungen stellt, ist eher so etwas wie die denken an, können die denn die Funktion einer Arbeitsbevölkerung noch erfüllen? So wie Linke sie halt denken, ein bisschen idealistisch. Nicht so ganz, wie die wirklich sind. Zum Kontrast mal die ernüchternde Botschaft über die soziale Funktion der Lohnabhängigen in diesem Gesellschaftssystem, wie sie einem eigentlich täglich mittlerweile unterbreitet wird. Sehr realistisch. Sagen da Unternehmer, ihre Lobbyisten, die Standortpolitik dauert ein wenig die Wahrheit. Worin sich die Leistung von Lohnabhängigen bzw. all der Menschheit, die von Lohnabhängigkeit leben muss, in diesem Gesellschaftssystem erschöpft. Das ist nichts anderes als, möglichst wenig kosten muss diese Menschheit. Und alle Leistungen muss sie erfüllen, die an den Arbeitsplätzen verlangt werden und die der Staat von ihnen, in der Familie und so weiter, verlangt. Alle Leistungen erfüllen und dabei möglichst wenig in dieser Gesellschaft Kosten verursachen. Basta. Das ist nicht gleich die Erklärung dieser Klasse. Aber zutreffend beschrieben ist ihre Lage damit eigentlich schon. Da dazu zugehören, ist eben ein Pech. Die Linke, wenn sie sich auf diese Leute, sich diesen Leuten zuwendet, spricht sie ganz anders an. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Angestellten und Angestellten, die Arbeitslosen und Arbeitslosinnen, die Kranken und Kränkinnen, die Rentnerinnen und Rentner. Es ist eine Ansprache, als wäre die Dazugehörigkeit zur Lohnabhängigkeit, als wäre das so etwas wie die Dazugehörigkeit zu einem für diese Gesellschaft sehr wertvollen, in dieser Gesellschaft honorierten Stand, ein anständiger Beruf. Einer, der zumindest ordentlich zu honorieren wäre. Und von dem Standpunkt aus begründet die Linke dann überhaupt, warum die Unterstützung verdienen. um ihrer behaupteten guten Funktion für unsere Gesellschaft willen. Da kommen solche Forderungen her wie, die brauchen doch Lohneinkommen. Warum? Damit es in unserem Markt genug Kaufkraft gibt. Es ist gar nicht am Maß gemessen, damit die genug Geld haben, sondern damit sie eine für das Funktionieren unserer Volkswirtschaft angeblich unverzichtbare Leistung erbringen können. Die ökonomische Kritik daran mache ich heute mal nicht. Warum brauchen Leute Sozialleistungen? Warum haben sie sogar ein Recht drauf? Verdienen sie? Es ist doch nicht die Antwort, weil sie sonst in den Arsch gekniffen sind und die Geld brauchen. Sondern die Linke sagt, sie brauchen sie, damit die Halt- und Planungssicherheit haben. Der Lafontaine trägt das so vor, übrigens mit dem Gestus, nicht wir sind die Systemfeinde, sondern alle anderen. Es ist unglaublich, was die Reformchaoten der letzten Jahre angerichtet haben. Sie haben einen sicheren Sozialstaat, der vielen Menschen in Deutschland Halt und Planungssicherheit für die Zukunft gab, zerstört. Sie haben etwas zerstört, was wir im letzten Jahrhundert erreicht haben, nämlich armutsfeste Renten für Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben. Da wird es einem schon ein bisschen schlecht, weil der Mann so offenkundig zu Buche gibt, dass es ihm darauf ankommt, dass es Leute schaffen, ein Leben lang für diesen Laden zu arbeiten. Und dass er daran misst, worin die überhaupt Unterstützung brauchen und wofür sie Unterstützung verdienen. Das verschiebt also ein wenig, was da überhaupt der angebliche Skandal an Armut und Arbeitslosigkeit ist. Das kritisierte Systemversagen schädigt in der Optik dieser Partei gar nicht nur die Armen. Die Linke beschwert sich darüber, darüber würde die Volkswirtschaft in Gefahr gebracht, das würde das politische Gemeinwesen schädigen. Das letzte Maß, das letzte Ziel, das diese Partei angibt, warum sie meint, sozialstaatliche Intervention muss sein, ist ihr Ideal eine Harmonie zwischen den lohnabhängigen Ständen und dem Rest der Gesellschaft. Eine Harmonie von Kapital und Arbeit. Das letzte Maß der sozialen Unterstützung ist ihre Lüge über diesen Laden. Diese Partei setzt gar nicht in der Konkurrenz zu anderen Parteien gegen diese fanatischen Wachstumsförderer, auch nur auf Sozialzuwendung statt Kapitalförderung. Die macht kein Stadt. Diese Partei geht gegen die öffentliche Propaganda vor und dementiert, dass Lohn und Profit im Gegensatz ständen. Die dementiert, dass man Lohn gegen Profit durchsetzen muss und sagt, nein, 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 für Profit braucht es Geld, Kaufkraft. Und diese Partei legt übrigens aus der Perspektive der armen Leute denen zwei gute Gründe vor, dass man doch auch die andere Klasse fördern muss. Denn es braucht doch das Geld für Soziale und Arbeitsplätze für die, die Arbeit brauchen, wie es heißt, wollen erwirtschaftet sein. Also, sagt die Partei, muss man die Binnenkonjunktur fördern und die kleinen Betriebe besonders fördern. Der Gysi programmatisch, wir als Partei Die Linke müssen versuchen, im Schwerpunkt viele Interessen zu vertreten. nämlich die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Angestellten, aber auch die Interessen der Arbeitslosen, der Kranken und nicht zu vergessen der Alten, der Rentnerinnen und Rentner. Wir müssen aber auch die Interessen vieler linker Intellektueller vertreten. Und ich sage es ganz klar, wir müssen auch die Interessen vieler kleiner und mittlerer Unternehmerinnen und Unternehmer vertreten. Die leiden unter der Deutschen Bank nicht weniger als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bei den Arbeitslosen übrigens geht eine solche Politik gleich von deren Abhängigkeit aus. Und die Fürsorge, die sie denen angedeihen lassen oder anbieten, die setzt da an, wo dieses System den Leuten die zynische Konsequenz aufnötigt, dass Lohnabhängige ihre eigene Ausbeutung durch Unternehmen auch noch wollen müssen, weil man sonst ja gar nicht zu Geld kommt. Und da sagt diese Linke, das können wir nur unterstützen. Also euch können wir dabei nur unterstützen. Arbeitsplätze. So, jetzt bin ich mit dem Punkt durch und ich habe ja gesagt, ich will mich nicht gleich auf das Quantitative stürzen, aber dass das dann niedrig ausgeht, ist fürchterlich logisch. Denn wenn das Gemeinwohl das Maß dieser sozialpolitischen Intervention angibt, dann ist es natürlich konsequent, das, was man überhaupt an sozialen Leistungen für die Armen fordert, auf das nationalökonomisch Mögliche runterzurechnen. Diese erbärmlich niedrigen Forderungen, Mindestlohn 8 Euro und vielleicht ein bisschen plus, ist übrigens weniger als bei der Post neulich abgemacht worden ist, dass der Gysi daherkommt und sagt, den Mindestlohn könnte man, oder hätte man sogar das Gesetz auf seiner Seite, da ansiedeln, wo gesetzlich die Pfändungsgrenze ist. So, nach der Devise ist Mindestlohn ist da, wo nicht mal der Staat den nackten Mann in die Tasche packen kann. Dass die sagen, ja, ja, die Arbeitslosen, was brauchen Arbeitslose? Arbeitsplätze. Ja, aber es gibt natürlich nur die, die Unternehmen wirklich schaffen. Die kann man dazu nichts nötigen. Also fordern wir doch mal die Umverteilung der vorhandenen Arbeit. Sollen sich doch die Beschäftigten mit den Arbeitslosen teilen. Das ist ökonomisch alles Unfug, aber es ist auch schäbig, die Forderung. Das ist, muss ich jetzt an der Stelle sagen, eben keine Abweichung dieser Partei von ihrer politischen Linie. So wird es dann manchmal diskutiert, es gibt da ja manchmal Knatsch in der Partei. Sondern das ist ganz konsequent. Das liegt an dem Ziel und dem Maß, an dem diese Partei ihre sozialpolitische Linie überhaupt ausrichtet. Jetzt wollen Sie die ja nicht bloß betreuen, die sozialen Schadensfälle, sondern auch vertreten. Und dem will ich mich auch noch ein bisschen widmen. Da spricht die Linke diese Schadensfälle der lohnabhängigen Menschheit, also überhaupt die arbeitende Bevölkerung, jetzt nicht in erster Linie als Arme an, sondern als Ohnmächtige. Kommt richtig so den Leuten, die diese trostlose Auffassung sich zurechtgelegt haben, was soll ich machen? Kann man ja nichts machen. Da drin spricht sie sie an, als so ist es ja auch. Sie spricht die Leute als Ohnmächtige an und sagt ihnen, was ihr braucht ist, ja was brauchen sie denn? Sie brauchen Rechte. Dafür brauchen sie die Politik und die Mächtigen, die ihnen Rechte einräumen. Also brauchen sie Vertretung bei der Politik und bei den Mächtigen, damit die Innenrechte einräumen. Ich sage mal als Motto über den ganzen Abschnitt ein Zitat, das ist wieder von La Fontaine, wie da die politische Linie geht. Soziale Sicherheit und Freiheit gehören untrennbar zusammen. Wenn Tarifverträge und Kündigungsschutz Regeln also, die die Schwachen schützen, durchlöchert oder abgeschafft werden, dann entstehen prekäre Arbeitsverhältnisse. Menschen, die am Monatsende nicht wissen, ob sie ihre Miete oder die Stromrechnung bezahlen können, die Angst haben, ihr Geld reiche nicht mehr, um Brot zu kaufen, verlieren ihre Freiheit. Sie können am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilnehmen und ihre Zukunft nicht mehr planen. Ihre Widerstandskraft erlahmt, sie resignieren und flüchten oft in Alkohol- oder Drogenkonsum. Erst ein starker Staat, der die Schutzrechte der Schwachen sichert, ermöglicht eine freie Gesellschaft. Da steckt sehr viel drin, das muss ich schichtweise abarbeiten. Die ganze Ausgangsposition will ich wieder angreifen. Die Leute ansprechen als, ihr seid doch ohnmächtig, ihr braucht was. Ihr braucht politische Hilfe. Einfach selbstverständlich zu bestätigen, die seien ohnmächtig. Ehrlich, sind denn die Produzenten des Reichtums wirklich ohnmächtig? Die, die all den Scheiß, den es in diesem Land an sachlichem Reichtum gibt, überhaupt herstellen, sollen ohnmächtig sein? Die, die jede Dienstleistung der stofflichen Seite nach erledigen, sollen ohnmächtig sein? Was hat denn der Manager zu managen, wenn die nichts tun? Ohnmächtig sind diese Leute nur dann, wenn sie ihre Lohnabhängigkeit vom Kapital billigen, akzeptieren und billigen. Dann in der Tat hängen sie von dessen Rechnung ab, von den politischen Berechnungen mit ihnen schon gleich. Und davon, dass die Leute von diesem Standpunkt ausgehen, sie sind abhängig von Kapital und Staat, davon geht auch die Linke aus. Da geht sie nicht gegen an, sondern davon geht sie aus und dafür macht sie jetzt ihre politischen Angebote. Nur wer sich in diese Lage billigend hineinbegibt, der lässt sich als einer definieren, ja, was fehlt dem? Dem fehlen Rechte, Ermächtigungen von oben. Das sind nämlich Rechte. Und die Behauptung, die würden darunter leiden, dass denen Rechte fehlen, das ist eine falsche Theorie über deren Abhängigkeit und über deren Schaden. Die Abhängigkeit dieser Leute vom Kapital kommt gar nicht von fehlenden Rechten von ihnen gegenüber den Unternehmen und Eigentümern. Die Abhängigkeit dieser Leute kommt vom Recht, halt der Unternehmer und Eigentümer. Dass die von Staats wegen dazu berechtigt sind, die Herren über alles arbeiten zu sein und damit auch über alle Einkommensquellen, die es im Kapitalismus für diese Lohnabhängigen gibt. Der Schaden dieser Lohnabhängigen, Geldknappheit und Leistungsdruck, sage ich mal kurz, der kommt doch nicht erst dadurch zustande, das sagen wir mal seit der Agenda 2010, der Profit der Privatunternehmer zu wenig rechtlich beschränkt wird und umgekehrt die Lohnabhängigen und Gewerkschaften zu wenig Rechte den Unternehmen gegenüber hätten. Leistungsdruck, Geldknappheit kommt nicht erst von einem zu wenig beschränkten Profit, sondern vom Profit. Von der Profitmacherei. Und die hat übrigens in unserer Rechtsordnung alle Rechte. Die Auffassung, denen fehlen Rechte als Lohnabhängige, ist auch nach der anderen Seite verkehrt. Eine Unwahrheit. Eine Unwahrheit nämlich über all die Rechte, die Lohnabhängige haben und bekommen. Rechte von Lohnabhängigen befreien sie nicht aus dieser Lage. Noch das schärfste Recht, das Lohnabhängige im modernen Kapitalismus haben, im nicht modernen haben sie es nicht mehr, aber noch das schärfste Recht, das Lohnabhängige im modernen Kapitalismus haben, schauen wir es uns mal an, das Streikrecht. Das bindet diese Leute an die Lohnabhängigkeit und befreit sie nicht davon. In jedem Detail verlangt das Streikrecht, dass Lohnabhängige beim Fordern, beim Kämpfen für ihr Einkommen sich daran zu orientieren haben, dass sie konstruktiv mit ihrem Gegenüber, den Unternehmern, dem Kapital, als ihre zukünftige Arbeitgeber rechnen müssen. Dass sie sie nicht wirtschaftlich so schädigen dürfen, dass sie für sie als Arbeitgeber, als Lohnzahler nicht mehr in Aussicht stehen. Es bindet die Leute hinein in die Lohnabhängigkeit. Und wenn sie dann einen Vertrag geschlossen haben, dann haben Lohnabhängige das Recht, dass dieser Lohnvertrag, dieser Tarifvertrag auch ein Jahr eingehalten wird. Die Laufzeit halt. Sie sind aber verpflichtet, in sozialem Frieden alle Pflichten zu erfüllen, die sie damit eingehen, dass sie ein Arbeitsverhältnis zum Unternehmer eingehen. Das ist die Wahrheit über alle Rechte, die Lohnabhängige haben. Es ist also ein Gerücht, dass soziale Demokraten, die diesen Leuten Rechte als Lohnabhängigen in Aussicht stellen, dass die denen zur Macht verhelfen. Es ist ohnehin seltsam, wo eine Partei wie die Linke den Leuten, den Lohnabhängigen überhaupt das Feld ihrer Macht in Aussicht stellt, wo sie Macht ausüben könnten. Das Feld, das sie ihnen weist, heißt, geht in die Politik. Bedient euch der Politik, die eingerichtet ist. Da sollen die Menschen aktiv werden. Werdet aktiv. Ausgerechnet in dem Feld, wo diese Leute nun tatsächlich nicht zu entscheiden haben. Ein Feld, wo Berufspolitiker die Entscheidungen treffen. Berufspolitiker, die von Verfassungs wegen nur den staatlichen Gesetzen, den Staatsnotwendigkeiten und ihrem Gewissen verpflichtet sind. Ausgerechnet da, sagt die Linke, werdet aktiv. Tut was. Meint bei dieser Partei ja auch das Schnöde wählt. Tretet also ab, was aus eurer Unzufriedenheit an Politik wird. Tretet es ab an Vertreter. Tretet also auch euer Schicksal, sofern es rechtlich bestimmt wird, durch Gesetze bestimmt wird, ab an politische Vertreter, die ihre politischen Entscheidungen fällen. Tretet es ab an uns, Linke natürlich ist gemeint, die für die Dödel unten dann bei den Mächtigen oben ein gutes Wort einlegen. Das ist Politisierung der Unzufriedenheit der Leute, die im Kapitalismus nicht gut wegkommen. Und diese Politisierung, die klopft als politische Festlegung etwas fest. Die klopft etwas fest, ehe auch nur ein einziges Gesetz oder ein Sozialgesetz vielleicht wirklich einmal etwas günstiger ausfällt für die Betroffenen, weil da die Linke als Lobby erfolgreich tätig war im Parlament. Ganz grundsätzlich legt diese Partei die Leute auf die Perspektive fest, dass die Gesetzgebung, das Regieren der Leute, dass das dafür da ist und dass das in erster Linie dafür da ist, den Untertanen das Leben zu erleichtern. Diese Partei macht sogar eine sehr bemerkenswerte Werbung für sich. Sie wirbt für sich damit, und zwar vor den Betroffenen auch noch, dass sie in Leuten mit lauter schlechten Erfahrungen mit der Politik, die nennt sie dann Politikverdross, dass sie in lauter Leuten mit schlechten Erfahrungen mit der Politik den Glauben an die Politik wieder erweckt und wiederbelebt. Es geht so, ich lese es euch mal vor, La Fontaine. Wenn etwas das Ergebnis der verfehlten Politik der letzten Jahre war, dann war es die Zerstörung des Sozialstaates, der doch Millionen Deutschen was gegeben hat? Identität in ihrem Staat gegeben hat. Wenn man sie gefragt hat, was schätzt ihr eigentlich an eurem Staat, ja an eurer Nation, dann haben sie zuerst den Sozialstaat genannt. Und jetzt das Gegenbild, was der offenbar ganz unerträglich findet. Bei einer Umfrage vor einigen Monaten sagten 82% der Befragten, nicht schlecht, auf die Interessen des Volkes werde keine Rücksicht genommen. Vor einigen Wochen störten Jugendliche die besinnliche Ruhe des Hohen Hauses, indem sie ein Transparent entrollten, auf dem geschrieben stand, der deutschen Wirtschaft. Wenn die Bevölkerung so über unsere Demokratie urteilt, dann ist es kein Wunder, dass die Mehrheit der Wahlberechtigten zunehmend lieber zu Hause bleibt oder spazieren geht, statt zur Wahlurne zu gehen. Man merkt, auch hier, bei diesem Angebot, die Leute sind noch ohnmächtig, die brauchen eine politische Vertretung. Da verschiebt sich ein wenig die Zweckbestimmung. Als Wähler sollen diese Erniedrigten und Beleidigten gar nicht in erster Linie sich retten, sondern die Demokratie. Den Staat sollen sie retten. Und zwar gegen wen eigentlich? Nicht zuletzt gegen ihresgleichen. Gegen die Politikverdrossenen. Gegen Unzufriedene von unten. Gut, auf die oben sollen sie auch schimpfen, ja, das sind ja bekanntlich diese Reformchaoten. Aber angesprochen werden sie auch, rettet die Demokratie gegen die Unzufriedenheit von unten. Zum Beispiel in dieser bescheuerten Parole, links wählen gegen rechts. Das ist wirklich nicht dasselbe wie Faschisten kritisieren. Das ist eher sogar das Gegenteil. sind solche Idioten, also rechte Wähler auch, rechte Stoßtrupps und so, sind solche gemeingefährlichen Idioten, die meinen, sie müssen Staatsretter sein. Die definieren als ihre innerste und sie am meisten bedrängende Not den angeblichen Notstand der Nation. Und dafür schmeißen sie sich dann in die Bresche. Und was machen jetzt die Linken, also die linke Partei? Gegen diese Nation Retter von rechts baut sich die Linke als Retter der Nation von links auf. Als Retter der Nation wohlgemerkt von links auf. Deswegen sage ich, das ist wirklich nicht dasselbe wie Faschisten kritisieren oder angreifen. Es ist eher ein Stückchen das Gegenteil davon. Wer Faschisten bekämpfen will, der muss was gegen dieses Gleichheitszeichen ich und mein Staat sagen. Gegen diese militante und gemeingefährliche Untertanengesinnung. Die Linke fördert sie. Auf links, aber sie fördert sie. Auch hier mal zur schäbigen Verlaufsform. Wer den Verdammten dieser Erde als einzige Aussicht das höhere Wesen, das sie wählen können, in Aussicht stellt, wer ihnen gutes Regieren in Aussicht stellt, der hat auch keine Hemmungen mehr, Wahlkampf zu machen, wie sich Wahlkampf zu machen gehört. Die linke Partei stachelt ihre Ansprechpartner, die sie als Wähler und Wählerinnen anspricht, in einer kritischen Gesinnung an. Spitzt sie kritisch an. In einer Gesinnung, in der sie ganz kritisch sein soll, ist es aber die kritische Gesinnung von Knechten. Es ist so, die sagen denen, prüft uns, die linke Partei, liebe Wählerinnen und Wähler, prüft uns. Schaut ganz kritisch unsere Kandidaten und Kandidaten an. Können die regieren? Sind die regierungsfähig? Sind es Leute, denen man zutraut, Staatsämter auszufüllen? Und dann geht ein Wahlkampf auch so, wie der geht. Dann zählt als Wahlkampfargument für linke Kandidaten, dass sie ihren Arsch schon seit einigen Jahren im Amtssessel eines Bürgermeisters haben. Das qualifiziert, oder? Dann ist eins der gefährlichsten und unbedingt zurückzukämpfenden Argumente gegen die Linkspartei, dieses Argument der SPD gegen den Lafontaine, er hätte sich aus der Verantwortung davongestohlen. Das dementiert er bei jeder Gelegenheit und sagt, da soll ihm erstmal einer nachmachen, so lange gnadenloser Landesvater gewesen. Man kann natürlich sagen, diese Sorte widerlicher Wahlkampf, sich vor dem Untertanen als potente, zum Regieren geeignete Figuren zu präsentieren, machen auch alle Parteien. Eben, das ist ja das Ärgerliche. Dabei will sich die Linke dabei, bei diesem Geschäft, beim Wähler, dabei will sich die Linke dann auch noch unterscheiden und profilieren. Sie geben richtig damit an, dass diese Partei mit ihren Vertretern im Parlament auch noch den Leuten in Deutschland, die Arschkarte gezogen haben, eine Stimme geben. Dass diese Partei es hinbringt, auch noch diese Leute politisch in der Nation zu beheimaten, dass sie sie geistig, zumindest geistig, vertretungsmäßig, wählermäßig, heim ins Vaterland bringt. Ja, das nimmt richtig groteske Züge an, wo ich nicht weiß, ob ich drüber lachen oder weinen soll. Der Gysi sagt auf dem Gründungsparteitag der Linken Folgendes: Die Einheit der Linken gehört zwingend zur Einheit Deutschland. Und selbst wenn es einigen von euch leid tun sollte, so muss ich euch die Wahrheit sagen. Organisatorisch vollenden wir heute die Einheit Deutschlands. Wir machen das. Also da erklärt sich diese Partei zu dem Zweck, sie sind überhaupt erst die, die die Nation ganz und heil macht. Auch noch die, die mit ihr als Kriegsfuß stehen, so ein bisschen als Deutsche zweiter Klasse zum Beispiel, sich behandelt fühlen, heimlich ins Vaterland vereinheitlicht. Diese Parole, die über diesem Kapitel von mir stand, die nennen das, sie wollen Freiheit durch Sozialismus umsetzen. Die liest man als erstes wie einen frechen, ironischen Konter auf diesen Dauerbrenner, den man nie mehr hören kann. Der Huber hat ihn jetzt wieder aus dem, kann man ja nicht mehr sagen, Zylinder gezogen. Was ist das? Also aus dem Abfalleimer rausgeholt, Freiheit statt Sozialismus, dieses ewige Kampfthema. Man denkt zuerst, da werden sie mal das Recht gewesen, die Linken. Freiheit durch Sozialismus, das ist trostlos, die meinen das ernst. Die rühmen sich, dass sie das Soziale mit dem kapitalistisch-freiheitlichen vereinbar machen. Der Gysi so: Wir wollen die Einheit von Freiheit und sozialer Gerechtigkeit. Die Einheit von Freiheit und sozialer Sicherheit. Gerade das haben wir doch aus dem Niedergang des Staatssozialismus gelernt. Ohne Freiheit geht es nicht. Aber ich sage den Kapitalismusanhängern, und jetzt gibt er denen einen wohlgemeinten guten Tipp, der meint, die bräuchten seine Unterstützung. Aber ich sage den Kapitalismusanhängern auch, ohne soziale Gerechtigkeit geht es auch nicht. Und deshalb wollen wir die Einheit. Er bietet sich denen an als eine Partei, die denen dabei hilft, den Laden zusammenzuhalten. An der Stelle mal einen kleinen, kurzen Exkurs an die Adresse der Rebellischen in dieser Partei. An die sogenannte antikapitalistische Linke. Die kriegen an solchen Stellen der Programmatik der Linken, der Reden der Linken, des Wahlkampfs der Linken, auch des Kummelns der Linken, der koalitionspolitischen Machenschaften und so weiter. Da kriegen die kalte Füße, sagen, da möchten sie nicht landen. Denen möchte ich mal Folgendes zu bedenken geben. Schaut euch das Programm eurer Partei an. Wer das Programm hat, die sozialen Schadensfälle, die der Kapitalismus produziert, in ihm und in seinem Staat, staatlich betreuen zu wollen, politisch vertreten zu wollen, politisch beheimaten zu wollen. Bei dem ist der Wille zur Regierung und zur Regierungsbeteiligung konsequent. Das ist kein Verrat an deren Linie. Das ist nicht Verrat an eine Realpolitik. Das ist die reale Politik, die aus dieser Linie konsequenterweise folgt. Mal umgekehrt an diese antikapitalistische Linke gesprochen. Wer sich dieser Partei gegenüber, bei dieser programmatischen Linie, dann aufstellt und diese letzten Konsequenzen so kritisiert, wie man das da macht, damit würde man nämlich, so argumentieren die Glaubwürdigkeit vor den Bewegungen verspielen. Der macht nichts Gutes. Der führt sich auf als Zutreiber der Bewegung zu dieser Partei. Sie sollen sich nochmal überlegen, die Hübsche da, die Sarah und so. Was sie Das ist keine gute Stellungnahme, die sie da unterschrieben hat. Veränderung beginnt mit Opposition. Antikapitalistische Politik bedeutet, um gesellschaftliche Mehrheiten zu ringen. Die Diskussion um Farbenspiele künftiger Koalition und eine Orientierung auf Regierungsbeteiligung im Bund führt uns dabei nicht weiter. Spätestens mit ihrer Zustimmung zu völkerrechtswidrigen Kriegen und einer Politik der massiven sozialen Ausgrenzung im Rahmen der Agenda 2010 hat die SPD jeglichen Anspruch auf eine linke Politik aufgegeben. Auch in der Großen Koalition ist bei ihr keinerlei Abkehr von diesem Kurs erkennbar. Stattdessen wirbt sie offensiv für weitere Militäreinsätze und setzt in der Steuerpolitik die Umverteilung von unten nach oben verschärft fort. Jetzt der interessante Fortgang. Vor diesem Hintergrund ist jetzt nicht der Gegner, sondern vor diesem Hintergrund ist eine sozial- und friedenspolitisch verantwortbare Politik als Koalitionspartner der SPD im Bund nicht möglich. Durch die Beteiligung an einer Bundesregierung unter diesem Vorzeichen würde die Linke die Verankerung in Gewerkschaften und sozialen Bewegungen verlieren. Um Mobilisierungsfähigkeit zu erreichen, ist diese feste Verankerung aber unverzichtbar. Sie muss dringend auf- und ausgebaut werden. Es ist nicht der Angriff auf die SPD, sondern es ist die Kritik an dieser Linie. Damit würde man das Einseifen der Rebellischen unglaubwürdig machen. Ich muss leider bei dieser Partei noch ein Kapitel aufschlagen. Das ist ihre Friedenspolitik. Frieden schaffen durch Völkerrecht, heißt das Kapitel. Da spricht die Linke die Leute als welche an, die Angst um den Frieden haben. So kommt sie. Und sie verspricht den Leuten auch da Hilfe. Hilfe durch eine alternative Außenpolitik, Hilfe durch eine gute, eben dem Frieden verpflichtete Regierungspolitik. Sie sagt ihren potenziellen Wählern, dafür macht sie sich auch stark bei den Regierenden, dafür tritt sie ja im Parlament als Opposition an, kritisiert die Regierenden und so weiter. Ich will mich da erstmal gar nicht in die Details hineinbegeben, was dem dann als alternative Außenpolitik einer linken Partei alles einfällt und was sie da fordert. Die ganze politische Linie ist verkehrt und für die angesprochenen Leute nicht gut. Angst um den Frieden. Warum gibt es sowas überhaupt bei den Leuten? Das kriegt man doch ausschließlich dadurch eingebrockt, dass man eine Regierung hat. Dass man das Pech hat, Untertan eines Staates zu sein, dass dieser Staat außenpolitische Auseinandersetzungen mit anderen Staaten hat, dass es deswegen zwischen ihm und anderen Staaten offene Kriegs- und Friedensfragen gibt. Es ist kein Anliegen. Angst um den Frieden ist kein Anliegen, das irgendwie herauswächst aus den Arbeitsverhältnissen, aus den gesellschaftlichen Beziehungen, die der normale Mensch so hat. Da hat er keine Konflikte mit Iran. Da stößt er nicht mit Al-Qaida zusammen. Da hat er keine Spannung mit den USA. Und da hatte er früher nie irgendwo eine Begegnung mit der großen Sowjetunion und ihrem Warschauer Pakt. Das Problem, Angst um den Frieden, kommt nie aus den praktischen Sorgen, die die Leute als Insassen als Untertanen in ihrem Alltag in diesem Staat haben. Angst um den Frieden kommt, da kriegt der Mensch dadurch eingebrockt, weil solche äußeren Feinde von Deutschland eben sich mit diesem Staat anlegen, weil die mit dem überquer sind und er der betroffene Untertan ist. Weil Al-Qaida was gegen die westlichen Staaten, gegen deren weltweites grenzüberschreitendes Wirken hat und sich deswegen gegen diese Staaten richtet, ist der Mensch ausschließlich in der Eigenschaft, er ist dummerweise der Insasse und Untertan dieses Staates davon betroffen. Die einzig rationelle Fassung von Angst um den Frieden wäre also mal zu entdecken, dass es ein ziemlich lebensgefährliches Pech ist, Untertan eines Staates zu sein, regiert zu werden. Und genau die umgekehrte politische Schlussfolgerung propagiert ganz grundsätzlich diese Partei Die Linke, wie übrigens alle anderen auch. So nach der Devise, wenn das Volk vom Frieden reden hört und Angst hat, braucht es gute Herrschende. Brechtkenner wissen, dass der Spruch anders weitergeht. Wie jede staatstragende Partei orientiert die Linke die Leute darauf, dass sie sich doch als Volk mit ihrem Staat zusammenschließen müssen, dass sie da zusammenstehen müssen und sich um die Frage kümmern müssen oder sich um die Frage kümmern lassen müssen, wie Deutschland zwischen sich und anderen Staaten, wie Deutschland überhaupt irgendwo in der Welt zwischen anderen Staaten etwas tun muss und tun kann. Ja, was sollen sie denn da eigentlich tun? Wofür soll man sich da mit seinem Staat zusammenschließen? Die Linke sagt, das sei doch selbstverständlich. Da muss man als Volk hinter seinem Staat stehen in der Frage, der soll an die Stelle von Krieg Frieden setzen. Aber was ist denn das? Was für ein Feld betritt man denn da geistig? Praktisch ja sowieso nicht, das macht der Staat dann. Man lässt sich betreten, die pure Gewaltfrage zwischen Staaten ordnen zu wollen. Etwas anderes ist es nämlich nicht. Frieden zwischen dem deutschen Staat und anderen Staaten, zwischen anderen Staaten herstellen zu wollen. Jetzt ist es natürlich wirklich so, dass die linke Partei, aber da ist eigentlich schon alles Schlimme passiert, die sogenannten Frieden herstellenden Einsätze Deutschlands dauernd ablehnt. Dem etwas drolligen Argument, die seien gar keine Kriegsverhinderung. Aber erstens mal ist eine solche Kritik vom Grundsatz her eine ganz grundsätzliche Parteinahme für diese deutsche Nation. Wer nämlich die Regierung so angreift, die Art, wie ihr Frieden herstellt, stellt ja gar nicht Frieden her, ist ja gar nicht echte Kriegsverhinderung. Der denkt ganz grundsätzlich so und diesen Gedanken verlangt er seinen Wählern ab. Im Grundsatz ist diese deutsche Nation immer für den Frieden zuständig. Fast ohne jede Begründung ist man da parteilich für die eigene Nation und soll die Gefahr, die Gefährdung des Friedens natürlich immer bei den anderen sehen, wo man hin muss, wo man was ordnen muss, wo man eben Frieden herstellen muss. Die Kündigung des Friedens ist in einer solchen Denkweise eigentlich immer eine Sache, die von außen kommt. das Zweite, was ich einwenden möchte, ist, die Linken kritisieren da so, hey, eure friedensherstellenden Einsätze sind gar keine Kriegsverhinderung. An was denken Sie denn eigentlich, was da passieren sollte? An was denkt eine Partei, wenn sie propagiert, ein gutes Deutschland müsse Frieden schaffen? Durch Völkerrecht. Müsse also tätig werden gegen Staaten, die Krieg führen, gegen Parteien, die Bürgerkriege führen, die also gewaltsame Konkurrenz austragen, gegen die USA mit ihrem Kriegskurs tätig werden. An was denken Sie denn da? Allemal, ich will es jetzt nicht konkret zu Ende denken, weil da machen die sich es leicht, die denken es selber nicht zu Ende. Allemal rechnet eine Partei, die so argumentiert, auf den deutschen Staat, und zwar positiv mit ihm als Macht gegen andere Staaten und Parteien. Da ist die Macht dieses Staates als was Gutes in Rechnung gestellt. Als unverzichtbares Instrument. Und auch das ist eben sehr konsequent bei einer Partei, die sich im Landkreis auch noch die enttäuschtesten Untertanen Deutschland und ihn politisch als Vaterland heimisch zu machen. Bleibt eine Frage offen. Was macht aus dieser Linken, aus dieser Partei eine radikale Partei? Was tut die, dass sie extremistisch genannt wird? Das ist ja nach meinen Ausführungen wirklich ein bisschen rätselhaft. Wenn da eine Partei antritt, deren ganze Programmatik die Vereinbarkeit von sozialer Sicherheit und Kapitalwachstum beinhaltet. Sie macht sich immer für die Vereinbarkeit von Sozialem und Gewinnemachen, von Sozialem und Freiheit der Unternehmer und so weiter stark. Es ist ja wirklich etwas rätselhaft, dass die in die Extremismus-Ecke gerät. Eine Partei, die den Gegensatz von Lohn und Profit eigentlich dementiert. Ein wechselseitiges Nützlichkeitsverhältnis behauptet, anderen vorwirft, das täten die untergraben. Eine Partei, die zwar antritt wirklich als die politische Vertreterin der Ausgeschlossenen und Ausgenutzten, aber mit dem nicht nur von mir behaupteten, sondern von ihr proklamierten Ziel, die Integration der Ausgeschlossenen und Ausgebeuteten in diesem Gemeinwesen voranzubringen. Die Nation zusammenhalten will, sogar vollenden will. Wie schafft es diese Partei in den Ruf der Radikalität, ja des Extremismus zu kommen? Was schafft sie damit? Dass sie sich einem Radikalismus der anderen Seite verweigert. Sie einfach bei einem Radikalismus der deutschen Standortkonkurrenz und der deutschen Standortpolitik nicht konsequent mitmachen will. Ein Radikalismus, den alle anderen Parteien vertreten. Der unter allen anderen Regierungs- und Oppositionsparteien Konsens ist, und den, die auch politisch-moralisch als alternativlos verkünden. Als so geht Staat und alles andere ist Untergang. Es ist tatsächlich der Witz. Der Extremismus dieser Partei, die Linke, besteht darin, dass die Unvereinbarkeiten leugnet, die die Kapitalisten, ihre Lobby, die Standortpolitiker tagtäglich eigentlich als Gesetze ihres Ladens propagieren und damit verkünden. Ja, die sagen dauernd, Sozialleistungen sind doch Lohnnebenkosten. Stehen also im Gegensatz zu niedrigen Kosten für die Konkurrenzfähigkeit der Kapitale. Deswegen, wegen dieses Gegensatzes zu den niedrigen Kosten der Kapitale, müssen Sozialleistungen weg. Kann man von denen hören. Überhaupt Löhne sind nun mal Kosten. Und weil sie Kosten sind, muss man sie senken. Darum dreht sich doch überhaupt die Konkurrenz der Unternehmen. Daran entscheidet sich die Konkurrenz der Unternehmen. Deshalb müssen Kapitale das auch tun dürfen, denn sonst ziehen sie den Kürzeren in der Konkurrenz der Unternehmen. Also müssen sie das auch gesetzlich dürfen und tarifvertraglich dürfen. Deswegen, weil Löhne senken ihr Mittel in der Konkurrenz ist. Kann man von denen hören. Überhaupt, es ist doch heute so, wir leben in einer globalisierten Weltwirtschaft. Da konkurrieren nicht nur Unternehmer, sondern ganze Standorte darum, wer den Unternehmen die günstigsten Lohnkosten anbieten kann. Deswegen müssen die Deutschen runter. Und neulich in einer Debatte ging es um Mindestlohn und so. Da wird folgendermaßen argumentiert. Wir müssen nun mal sagen, nur Niedriglöhne machen manches Geschäft in Deutschland so richtig rentabel. Und wenn dann Leute einwenden, da kämen ja Einkommen raus, mit denen man nicht leben kann, dann machen die sich unrentabel. Dann kriegen sie eben erst gar keinen Arbeitsplatz. So argumentieren diese Sachverständigen da. Dann kriegen sie erst gar keinen Arbeitsplatz, gar kein Einkommen. Deswegen müssen wir geradezu einrichten, dass in Deutschland der Lohn als Einkommen davon getrennt wird, dass man mit dem auch auskommt. Kombilohn zum Beispiel ist so eine Idee. Das ist irre, da wird immerzu mit dem Gegensatz von Lohn als Einkommen der Leute und Lohn als Kosten für die Unternehmensgewinne, mit dem Gegensatz wird argumentiert. Und das soll dann jeder selbstverständlich als Argument für die Austragung dieses Gegensatzes im Sinne der Unternehmer akzeptieren. Wir müssen eben für die Unternehmensgewinne die Arbeitseinkommen sinken. Spätestens dann soll aber jedem der Groschen fallen, wenn als Argument, richtig, aber im Gestus des allersachlichsten Argument, nichts anderes mehr vorgetragen wird als eine Erpressung. Eben die Erpressung mit der Lohnabhängigkeit. Wenn da gesagt wird, ja, ihr braucht doch Arbeitsplätze, dann damit ist doch wohl klar, dass ihr diese Abhängigkeit bis zur letzten Konsequenz wollen müsst. Also auch Einkommen, von denen man nicht leben kann. Ja, der Radikalismus der Linken, ihr Extremismus besteht glattweg darin, dass sie sich gegen solche kapitalistischen Interessensgegensätze aufstellt. Mit nichts anderem als ihrer sozialen und demokratischen Lüge über diesen Laden. Und damit bin ich erstmal durch.
Ich glaube, der letzte Punkt, den du benannt hast, die verweigert sich dem Radikalismus der anderen Parteien, dass sie dadurch radikal wirkt. Wenn man so den Inhalt einmal herausgreift, den du vorhin genannt hast, wir wollen zurück zum Sozialstaat unter Kohl. Das hört sich ja auch nicht so derbe eigentlich an. Gut, aber das finden sie halt, das finden sie gut. Die Radikalität kommt von daher einerseits eben halt, sie machen nicht mit bei der Agenda 2010, die kritisieren sie ja, und sie werden für den Standpunkt, wir wollen zurück so wie es unter Kohl gewesen ist, werden sie ja heftigst von den anderen Parteien angegriffen, als unrealistisch, Populisten und so weiter und so fort. Und diese beiden Elemente, wobei das natürlich das, was du genannt hast, die Grundlage ist, das ergibt, finde ich, diese Art von Schein von Radikalität der Linken.
Vielleicht muss man gar nicht unbedingt Schein sagen.
Ja, das ist es, ne? Das ist es, ja, finde ich auch. Das ist ja die Differenz, stimmt.
Und Friedenspolitik. Das, was du referiert hast, ist ein wenig überholt von den Ereignissen. Sie haben vor 2 Jahren Möglichkeit gar nicht erst genutzt, gegen Sudan Verlängerung von Sudan-Einsatz im Bundestag Einspruch zu erheben. Und sie stand, also es war bei denen zwar kein Konsens, dass man das gut findet, aber der Sekretär der Fraktion und auch der Partei haben betont, das ist im Rahmen von UNO, das ist kein Überfall auf anderes Land, sondern das ist ein tatsächlich friedensstiftendes und notwendiger Einsatz. Und dazu haben sie zugestimmt, zumindest passiv. Und das zeigt auch, für solche Einsätze zumindest braucht man auch Bundeswehr. Und für Bundeswehr braucht man auch Aufrüstung. So eine Konsequenz würden sie natürlich nie zugeben, erstmal. Mhm. Aber praktisch gezogen haben sie ja sehr schon.
Ein Stück weit war das aber enthalten in dem, was Jonas gesagt hat. Weil er hat gesagt, dass sie darüber ein gewisses zutrauliches Verhältnis zur Macht kriegen. Weil sie sagen ja, der Auftrag des eigenen Staates ist es, auf der Welt für Frieden zu sorgen. Damit haben sie im ersten Prinzip sich weltweiten Aufsichtsanspruch gegeben. Und dass sie den jetzt dann anhand von der UNO festmachen, das ist tatsächlich was Neues, dass sie dann auch mal einem Einsatz zustimmen. Und im Prinzip ist das darin dann angelegt. Das ist, ich will dir gar nicht widersprechen, wir sagen, es ist nur konsequent weiterhin.
Also bei Kosovo-Krieg waren sie zwar mit falschen Argumenten, aber immerhin wirklich dagegen. Man kann Linkspartei nicht vorwerfen, die hat Kosovo-Krieg gut erfunden. Also die haben jetzt nicht vorbehaltlos gesagt, Hauptsache Deutschland ist die Macht, die Frieden schafft. Sondern die haben da schon so komische Kriterien wie, ja, wenn sie Deutschland das in Übereinstimmung mit Völkerrecht macht, dann ist gut. Wo sie sich auch ein bisschen einbinden, dass in Zustimmung zu Völkerrecht kann man kein anderes Land überfallen, sondern nur da mit Einverständnis dieses Landes reingehen und da Konflikte.
Zum ersten Teil, wo davon gehandelt wurde, dass eine Identität der Linken mit den Etablierten darin gehen würde, dass sie meinen, dass die Ideal vertreten würden, dass eigentlich Arbeitslosigkeit nicht zum Kapitalismus dazugehören würde. Da würde ich mal behaupten, da gibt es sehr wohl einen Unterschied bei vor sich hertragen, dass es eigentlich ein nicht einübbares Ideal ist. Erstens verweisen sie ständig darauf, dass sie selber praktisch eingerichtet haben und dass die Produktion von nicht benutzbaren notwendig zum Kapitalismus dazugehört. Zweitens geben sie zu Protokoll, selbst die Sonderangebote als Kapital, die sich seit Agenda 2010 haben einfallen lassen. Da sagen sie immer dazu, dass die Betonung auf Wachstum von wegen Beseitigung von Arbeitslosigkeit. Sie sagen dazu, dass sie in einer Kalkulation des Kapitals noch so billige Arbeitskräfte heißt noch lange nicht, dass die nationale Wirtschaft im Staat seine unnützen Kosten, die ihm auf der Tasche liegen, abnehmen. Das sagt er immer ständig dazu. Deswegen verstehe ich nicht, was die Identität da sein soll.
Die Identität besteht erstmal darin, auf Arbeitslosigkeit zu zeigen und zu behaupten, es sei die Aufgabe des Ladens, das behaupten alle diese politischen Parteien, es sei die Aufgabe des Ladens, dagegen etwas zu tun. Darin besteht eine Identität. Der Fortgang, da unterscheiden sie sich dann schon so. In der Forderung erstmal nicht. Was brauchen Arbeitslose? Arbeitsplätze beim Kapital. Das ist der Fortgang bei beiden. Jetzt gibt es eine gewisse Unterscheidung. Alle anderen Parteien behaupten es, dass sie sich dafür einsetzen. Und jetzt würde ich sagen nicht gleich dazu, wie du sagst. Das ist nicht einlösbar, sondern sie kommen sofort mit einer Sache, die sie als Bedingung dazu setzen, die der eigentliche Zweck ist. Sie sagen, dafür müssen die Arbeitsplätze aber rentabel sein. Und deswegen folgt bei Ihnen aus dem Versprechen Arbeitsplätze, Förderung der Rentabilität. Und das hat dann diese zwei gnadenlosen Konsequenzen. Die eine Konsequenz heißt, man muss dem Kapital alles geben, was es rentabel macht, und man muss beim Arbeitskräfteangebot alles niedermachen, was ausweislich seiner Nichtbenutzung, das ist das Argument, werden ja nicht benutzt, Politikern überhaupt einfallen kann, was könnte an denen das Hindernis dafür sein? Naja, was kann an denen schon das Hindernis sein? Die wollen Geld fürs Arbeiten. Also wird beseitigt. Ja? Diesen Weg geht die Linke nicht einfach mit, das wollte ich sagen. Sie geht ihn nicht einfach mit, sondern bleibt erstmal bei dem, die Arbeitslosen brauchen Unterstützung, weil sie doch lohnabhängig sind und brauchen Arbeitsplätze und so. Die Abhängigkeit von denen halten sie aber auch für das, worin die erhalten werden müssen, was betreut gehört. Und dann werden sie von den anderen mit ihrem, wie wollt ihr denn die Arbeitsplätze machen, wie wollt ihr denn die Arbeitsplätze machen, an dem elementar Verkehrten ihrer Forderung, wie am Nasenring durch die Manege gezogen. Wer sich nämlich auf die Frage einlässt, wie wollt ihr denn Arbeitsplätze schaffen, der wird zum Offenbarungseid genötigt, dass man dafür natürlich nur unter den Bedingungen des Kapitalismus Arbeitsplätze schaffen kann. So gesehen wiederholt sich da die Scheiße, mit der man noch jede parlamentarische Linke an diesen Nasenring gekriegt hat. Und soweit allemal ist die Linke, dass sie sagt, mehr als rentable Arbeitsplätze traut sie sich erst gar nicht zu fordern. So kommt dann diese trostlose Forderung zustande, sollen sich doch die Beschäftigten und die Unbeschäftigten in die einteilen, die wo gilt. So, da liegt dann am Ende, die, jetzt muss ich wieder das Wort aus der Überschrift nehmen, trostlose Differenz.
Ja, insofern meine ich, stimmt es auch nicht, dass die Linke das Ideal wirklich wahr macht.
Ja, richtig.
Es hat ja mal in der Linken eine ganz falsche Forderung, aber die Forderung gegeben, ein Recht auf Arbeit musste man ins Grundgesetz schreiben. Ja. Die hatte diesen Idealismus. Die haben wirklich noch so gedacht, Arbeit ist doch ein Mittel zum Lebensunterhalt der Leute und deswegen muss es genauso ein Grundrecht sein wie Freiheit, Gleichheit und so fort. Also die hat wirklich so dieses Ideal im Kopf gehabt, wenn der Staat sich auf den Standpunkt stellt, die Arbeit ist zum Ernähren von Arbeitern da, dann wäre wirklich der Lebensunterhalt der Leute gesichert. Das ist überhaupt nicht der Standpunkt der Linken. Sondern kaum sagen sie, die Leute brauchen doch Arbeit, fällt ihnen erstens die gleiche Bedingung ein und dann denken sie an der weiter und die Differenz liegt eigentlich in der Sache vielmehr darin, in dem, was der Jonas dann später gesagt hat, dass sie immer den Arbeitsplatz denken als ein Mittel zur sozialen Existenz. Also auch gleich ein Bild von Arbeitsplatz haben, damit mit Arbeitsplatz in seinem wirklichen ökonomischen Sinn gar nichts zu tun hat, sondern sofort als eine gesellschaftliche ein gesellschaftlicher Zustand, in den man doch hineingehört, weil man sonst nicht ausgefüllt ist. Lauter solche Sachen kann man bei denen lesen. Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Nur der arbeitet, hat wirklich Teil am gesellschaftlichen Leben. So denke ich.
Da ist der Schwabe ehrlicher, der sagt, man geht in die Fabrik zum Schaffe. Die Linken sagt, für den gesellschaftlichen Kontakt.
Ja.